SWR 2 Forum.
Heute aus dem Nationaltheater Mannheim von den 20. Internationalen Schillertagen. Am Mikrofon ist Dietrich Brandts. Passend zum Festivalmotto Fieber sprechen wir über Fieberkurven der Konsumgesellschaft, vor allem über die Extremform, über den Hype. Ökonomisch ausgedrückt, wenn etwas extrem gut nachgefragt wird, derzeit zum Beispiel die Marke LS, die Serie Game of Thrones, die Botschaften der Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg oder der YouTuber PewDiePie mit fast 100 Millionen Abonnenten. Ein solcher Hype entsteht heute vor allem in der digitalen Welt, wenn da was viral geht. Sogar Drogeriemarktketten arbeiten deshalb inzwischen schon mit Influencern. Auch Rechtspopulisten sind aus diesem Grund verstärkt im Netz aktiv. Was muss man liefern, um bei Kunden oder Nutzern so einen Fieberschub auszulösen? Und wie muss man kommunizieren, um so einen Hype herzustellen? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Duygu Gesen, Social Media Managerin und Content-Strategin bei Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Wolfgang Schweiger, Professor für digitale Kommunikation an der Universität Stuttgart-Hohenheim. Und Wolfgang Ulrich, Kunst- und Kulturwissenschaftler, zuletzt Professor an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, lebt jetzt als freier Autor in Leipzig. Herr Ulrich, fangen wir doch mit dem Kunsthype in diesem Jahr an, mit Banksy natürlich. Ursprünglich ein Street-Art-Künstler, spätestens seit der Versteigerung bei Sotheby's, seit dem Schredderbild Girl with Balloon, kann man wahrscheinlich sagen, jeder kennt Banksy. Wie erklären Sie sich diesen Hype? Wie kam der zustande?
Ja, vielleicht haben wir es hier sogar mit zwei Hypes zu tun, genau genommen. Einerseits gibt es ja schon seit längerem den Hype am Kunstmarkt, also ein Hype, der sich vor allem bei großen Auktionen abspielt. Seit Jahren haben wir bei fast jeder Auktion irgendeinen Rekord, irgendein Superlativ, irgendein neues Spitzenergebnis, meistens für zeitgenössische Kunst, die also 7, manchmal sogar 8-stellige Preise erzielt. Und innerhalb einer solchen Auktion, die also von vornherein unter dem Vorzeichen des Hypes steht, wurde dann ja letztes Jahr im Oktober in London eine Arbeit von Banksy versteigert, Girl with Balloon. Und kurz nach der Versteigerung für 1,2 Millionen ging diese Arbeit an die neue Besitzerin, passierte etwas, nämlich dass das Bild anfing aus dem Rahmen zu rutschen und dort aber außerhalb des Rahmens in dünnen Streifen ankam, weil sich ein Schredder eingeschaltet hatte, der per Fernbedienung da ausgelöst wurde.
Das aber ja nicht ganz geschreddert hat. Das ist nur zu zwei Dritteln.
Nur zu zwei Dritteln. Das ist umstritten, ob das eine Panne war oder Absicht war, dass es nicht ganz geschreddert wurde.
Aber das ist ja auch Teil des Hypes, weil Banksy hat ja danach ein Video veröffentlicht.
Genau,
das, auf YouTube, ja, unter dem Namen Banksy.
Und jetzt
Banksy
kommt ja
Film.
Eigentlich oder der zweite Hype, jetzt jenseits des Auktionshauses. Man mutmaßte natürlich von Anfang an, dass Banksy selber hinter dieser Schredderaktion steht, aber so eine Art von Bekennervideo gab es tatsächlich erst ein paar Tage später auf seinem Instagram-Account, der bis dahin schon ganz gut besucht war mit, ich glaube, 2,5 Millionen Followern, aber wenige Tage später waren es schon über 5 Millionen Follower, also ein in Zahlen messbarer Hype, allein durch dieses Video, was eben viral ging. Was hier, glaube ich, passiert ist, Sie sagten, Banksy war ein Street Art Künstler,
sagen die ursprünglich.
Ursprünglich, ne? Ja, das stimmt, das ist er sicher auch immer noch, aber wenn man sich überlegt, was sind sagen die Straßen, was ist der öffentliche Raum heute, dann wird man ja doch schnell drauf kommen, dass die sozialen Medien mindestens so sehr ein öffentlicher Raum sind, wie eben herkömmlich die Plätze und die Straßen. Also so gerade ein Street Art Künstler, der sein Handwerk ernst nimmt, eben heute auch darauf achten muss, in den sozialen Medien eine ähnliche Prominenz zu erzielen, vielleicht ähnliche Überraschungseffekte zu erzielen, wie eben traditionell, wenn er eine Brücke besprüht hat oder auf einem Platz irgendein Relikt hinterlassen hat. Und das, glaube ich, ist Banksy hiermit sehr gut gelungen, eigentlich den primären Ort seiner Kunst zu verlagern von der Straße in die sozialen Medien.
Und bespielt ja das. Ulrich, ja, das ist ja die Frage. Also, das ist ja der eigentliche Hype. Der eine wäre ja so ein Bubble-Hype, also in der Kunstblase oder der Kunstmarktblase. Ja. Mhm. Da gibt es viele Hypes, auch um andere Künstler. Aber Banksy hat es ja geschafft, diese Blase zu verlassen. Und es haben ständig ständig Leute drüber gesprochen, die auch sonst mit Kunst wenig zu tun haben, haben sich gefragt, war die Batterie kaputt? Warum ist das nicht ganz geschreddert worden? Was glaubst du? Wusste der Künstler, dass das zerstört wird, das Bild? Oder war der gar nicht informiert? Es gab einen riesen Gossip darum, überall im Netz, aber auch in Real Life. Und die Frage ist ja, wie kann das zustande kommen? Also der Hype, in dem man die Blase verlässt.
Ja, das würde ich schon sagen, war es natürlich sehr geschickt von Banksy so angelegt. Natürlich weiß man eine große Zahl, 1,2 Millionen affiziert schon mal. Dann, dass da was kaputt geht, dass man nicht genau weiß, ist es jetzt geplant so gelaufen oder doch irgendwie nur eine halbe Panne dabei. Es gibt da so viel auch Rätsel dabei, die zur Interpretation, zur Spekulation anregen. Also Gerüchte und Hypes hängen wahrscheinlich immer schon sehr eng miteinander zusammen. Und Banksy, der ja auch wiederum als Person anonym ist, wo es auch tausend Gerüchte gibt. Wer steckt dahinter? Ist das einer? Sind es mehrere? Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Ist es seit 15 Jahren dieselbe Person oder sind es unterschiedliche Personen, die sich sorgen, diese Identität immer wieder aneignen? All diese Dinge kann man ja drüber spekulieren und das ist der beste Nährboden für einen Hype. Und dann ist der Film auch noch so lustig geschnitten und witzig gemacht, dass es funktioniert wie ein guter Witz und ein guter Witz wird eben weitererzählt. Sprich, heutzutage in sozialen Medien sofort geteilt und landet auf der nächsten Plattform. Und ich habe nochmal geguckt neulich, da waren es jetzt schon allein auf dem Account von Banksy über 15 Millionen Abrufe von diesem einen Video. Das ist ungefähr wie Rezo, glaube ich.
Genau, Rezo, das ist sozusagen der Banksy der CDU gewesen in letzter Zeit, wenn man möchte. Also zumindest hat sich die CDU stark mit Rezo beschäftigen müssen, weil Rezo die CDU gebasht hat, unter anderem wegen der Klimapolitik. Frau Gesen, wenn wir vielleicht nicht Rezo als Beispiel nehmen, weil das vielleicht kein so typisches Beispiel ist für einen Hype in YouTube, was wäre denn ein anderes gutes Beispiel, bei dem Sie sagen würden, da kann man sehr gut ablesen, wie sowas funktioniert?
Also sehr viele Hype-Wellen werden tatsächlich rund um bestimmte Personen auch ausgelöst. Also auf YouTube ist das zum Beispiel jetzt vor kurzem passiert bei einem YouTube-Kanal, der heißt Gewitter im Kopf. Das ist ein junger YouTuber, der leidet an Tourette. Und er macht wirklich einfach ganz normale Videos, in denen er sich komödiantisch mit seiner Krankheit beschäftigt. Und der hat wirklich innerhalb von wenigen Wochen hunderttausende Abonnenten auf seinen Kanal gezogen. Hat wirklich jedes Video hat mehrere 100.000 Views, sehr, sehr viele Kommentare und das ist wirklich innerhalb von Wochen entstanden, also eine Art Hypewelle um eine einzelne Person und um einen YouTube-Kanal.
Und was würden Sie sagen, woran liegt es, dass das ein Hype wurde? Herr Ulrich sagte gerade, Banksy ist auch ein guter Witz. Jetzt sagen Sie, hier geht es auch um was Komödiantisches, sehr ernstes Thema, Tourette, aber komödiantisch aufbereitet, also irgendwie auch wieder ein Witz, was zum Lachen, Satire, ist das eine gute Zutat?
Genau, also auf YouTube hängt der Erfolg oder so eine Art von Hype wird vor allem auch dann ausgelöst, wenn die Person, die Persönlichkeit besonders gut funktioniert für diese Plattform. Also wenn sie authentisch ist, wenn sie gut ankommt beim Publikum. Und dann kann ein Kanal relativ schnell auch wirklich 1 Million, 2 Millionen Abonnenten auf sich ziehen. Es hängt immer sehr, sehr, sehr stark von der Person ab, weil einfach YouTube eine Plattform ist, die einen ganz starken Bezug da auf Personality hat.
Würden Sie sagen, das gilt auch, um noch zwei Beispiele zu nennen, für Cold Mirror, die erste Frau in Deutschland, die 1 Million Marke geknackt hat, mit der Sie auch, glaube ich, zusammenarbeiten bei Funk. Und PewDiePie, 100 Millionen an Schwede, eine ziemlich trashige, aber auch irgendwie ausgefeilte Ästhetik, immer viel Musik mit dabei. Person tritt natürlich auch immer wieder auf.
Ja, Cold Mirror ist eigentlich fast so eine Art Gegenbeispiel für einen Hype, weil die jetzt, ich weiß nicht, seit es YouTube gibt, eigentlich auf dieser Plattform auch Videos macht. Und ich glaube, viele kennen ihre Harry Potter Nachsynchronisationsvideos. Wenn nicht, empfehle ich das sehr stark. Und die hat über einen ganz, ganz langen Zeitraum erst sich dieses Publikum auch aufgebaut. Das heißt, bei ihr ist es, würde ich auch nicht davon sprechen, dass es irgendwie eine Art von Viralität gibt oder Ansteckung quasi, dass ihr YouTube-Kanal erst so auch größer geworden ist, sondern über eine ganz, ganz lange Zeit hat sie, die Leute sind quasi mit ihr erwachsen geworden.
Also es ist quasi eine nachhaltige Entwicklung. Genau. Ein Hype wäre eher was Kurzes, was man auch schnell ansteigt und dann lässt die Aufmerksamkeit vielleicht wieder nach.
Genau, aber weil Sie jetzt gerade schon PewDiePie erwähnten, also was seine Entwicklung oder die Entwicklung des Kanals selbst angeht, würde ich jetzt eher nicht von einem Hype sprechen, aber tatsächlich gab es schon auch eine Art Hype rund um seine Person. Und zwar gibt es einen YouTube-Kanal, einen indischen, und der war gerade quasi dabei, PewDiePie einzuholen, denn dazu muss man wissen, PewDiePie war ganz, ganz lange Zeit der meist abonnierte YouTuber, hat als erster auch die 50 Millionen Abonnenten-Marke Marke geknackt und dann kam eben dieser indische YouTube-Kanal von rechts quasi und war dabei zu überholen und PewDiePie hat daraufhin so eine Art Kampagne gestartet. Daraus ist so eine Art Meme geworden. Er hat ganz viele Leute dazu aufgerufen, okay, ihr müsst irgendwie dafür sorgen, dass wir die schlagen, dass unser Kanal weiterhin der größte bleibt. Und das ist wirklich völlig in alle Richtungen gedriftet. Es wurde immer absurder und absurder. Leute in irgendwelchen kleinen afrikanischen Dörfern haben auch mit dazu aufgerufen, Leute, hier abonniert den Kanal von PewDiePie. Und es wurde damit beendet eigentlich ein bisschen, dass damals beim Christchurch-Attentat, als der Attentäter bei Facebook live gegangen ist, zum Anfang des Videos sagt, subscribe to PewDiePie. Also bis dahin kann so ein Hype auch gehen.
Jetzt haben wir schon mehrere Zutaten gehört, wenn man das quasi kulinarisch ausdrücken möchte, Herr Schweiger, die dabei sein müssen, wenn so ein Hype entsteht, also irgendwie eine Aktion, war jetzt bei PewDiePie, bei Banksy, auch die Person ist ganz wichtig. Sie beschäftigen sich als Professor für digitale Kommunikation mit diesem Phänomen und natürlich würde ich gerne von Ihnen wissen, gerne auch mit Beispielen, aber auch gerne allgemein, was muss denn gegeben sein, was muss unbedingt dazugehören, dass man überhaupt von einem Hype sprechen kann und dass so ein Fieberschub so ein Phänomen ausgelöst wird.
Wir haben ja die wichtigsten Punkte schon gehört. Und was mir auffällt, ist die Ähnlichkeit mit den klassischen Medienregeln. Wir haben Phänomene wie Boulevardisierung, dass sich die Menschen einfach schlichtweg für emotionale Themen interessieren, für Überraschendes interessieren, für Konflikte interessieren, für Menschen interessieren, Stichwort Personalisierung. Das spielt da natürlich auch alles rein. Insofern ist das alles gar nichts Neues. Also das sind einfach die menschlichen Interessen. Dann haben wir natürlich im Netz diese Möglichkeit, dass sich viral verbreitet, wobei man das jetzt auch nicht als einziges sehen darf, denn da spielen ja auch noch die klassischen Massenmedien rein oder die journalistischen Medien, die nochmal riesige Reichweiten zusätzlich haben. Mittlerweile werden sie ja von YouTubern durchaus erreicht, zum Teil sogar überboten, aber sie haben ja trotzdem riesige Reichweiten. Und wir sehen es ja dann oft, dass ein Hype im Netz beginnt, dann irgendwann von den journalistischen Medien beschrieben wurde, weil es halt wiederum auch einen hohen Nachrichtenwert, wie wir sagen, hat, also Personalisierung, Konflikt, Emotionalisierung und so weiter. Man berichtet drüber und dann schwappt das wieder ins Netz zurück. Also sprich, wenn auf den Plattformen wie Facebook oder Instagram oder so sich etwas verbreitet, dann sind ja wichtige Knotenpunkte die klassischen journalistischen Medien immer noch.
Und wie würden Sie sich so einen Hype wie den um Greta Thunberg erklären? Also die 16-jährige Schwedin, sehr bekannt, die als erste zum Schulstreik für Klimapolitik aufgerufen hat, woraus eine weltweite Bewegung wurde, Fridays for Future. Wie erklären Sie sich den Hype? Da geht es nicht um Boulevardisierung, da geht es nicht um Witz, Emotionen vielleicht auch.
Ich glaube, das ist zum einen die Ereignislage, wie wir so schön sagen. Also die Zeit ist einfach reif für dieses Thema gewesen. Das Thema Klimawandel haben wir jetzt ja lange nicht in dem Maße beachtet, wie es angemessen ist. Und dann natürlich in gewisser Weise Kuriosität, weil so ein junges Mädel, eine Schülerin, die auch noch autistisch ist, das ist ja auch schon wieder so eine Geschichte, die eine gewisse Kuriosität hat und auch so eine emotionale Komponente. Der hat dieses Mädchen, was jetzt durch die Welt reist mit dem Zug, weil sie nicht fliegen will. Insofern, es ist halt auch wieder eine gute Geschichte und das passt zu diesem gesellschaftlichen Bedürfnis, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dass es dann so weltweit funktioniert oder zumindest aus deutscher Perspektive weltweit funktioniert, das hätte man auch nicht prognostizieren können. Das ist schon faszinierend.
Sie tritt auf wie eine Anti-Influencerin, ne? Sie sieht aus wie das Gegenteil von Influencern. Ja. Sie ist nicht geschminkt, sie trägt nicht das zwingend richtige Shirt, nehme ich an. Und trotzdem
ist aber auch nochmal so ein gesellschaftliches Bedürfnis da, in Teilen der Gesellschaft mal weg von dieser, das ist ein guter Punkt, weg von dieser schönen Scheinwelt der Instagrammerinnen. Also vielleicht ist es so eine Art Gegenöffentlichkeit, die da an der Stelle auch stark wird.
Aber trotzdem müsste man vielleicht sagen, Herr Ulrich, dass Greta Thunberg doch die derzeit weltweit einflussreichste Influencerin ist, oder?
Vermutlich ja, aber ich finde den Begriff der Anti-Influencerin sehr passend, gerade wenn man sie sich anschaut im Vergleich eben zu Influencerinnen und Influencern oder anderen Jugendlichen, dann ist der Unterschied so markant. Das macht aber die Botschaften dann auch so glaubwürdig, dass eben jetzt jemand sagen, was Rigoroses sagt, aber sich dann eben auch weitgehend dieser Konsumwelt und dieser Art des Auftretens auch verweigert. Das beginnt mit der Frisur, die die was unglaublich sagen, Altmodisches hat und weiß nicht, wo es aufhört. Jedenfalls ist es in sich unglaublich dann auch wieder klare und stimmige Gesamtinszenierung. Ob die jetzt gewollt ist oder sich ergeben hat aus anderen Faktoren, sei dahingestellt. Aber es funktioniert perfekt als Gegenbild und dem ist sagen, das einzige Gegenbild, das zu so vielen anderen vereint. Sie jetzt sagen, alle, die das Bedürfnis haben nach einem Gegenbild auf sich, während sich die vielen tausend Influencerinnen und Influencer sagen, die andere Gefolgschaft teilen müssen. Insofern hat sie ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Auch verglichen mit allen anderen Aktivistinnen und Aktivisten, die wir jetzt so zunehmend kennenlernen von etwa der Fridays for Future Bewegung. Da kann man jetzt nicht sagen, die sehen jetzt alle so aus wie sie oder frisieren sich so wie sie oder kleiden sich so wie sie, sondern es wird auch fast schon darauf geachtet, dass hier so dieses Alleinstellungsmerkmal erhalten bleibt, um auch diese Wirkkraft möglichst hoch zu halten.
Und welche Anteile spielen jetzt da die Person oder die persönlichen Kennzeichen, die Sie auch genannt haben? Also diese Informationen über Ihren Autismus, über Ihre vegane Ernährung, wie Sie Ihre Familie, einen Schauspielerpaar dazu gebracht hat, sich auch vegan zu ernähren. Ist das entscheidend dabei oder geht es da doch nicht eher um die Botschaften, die Sie aussendet? Also die Elterngeneration sehnt sich so sehr danach, im Luxus zu leben, dass sie den Planeten vergisst und ihn nicht retten möchte. Was steht da im Mittelpunkt? Personen oder Inhalt? Eine Frage, die man wahrscheinlich bei ganz vielen personalisierten Hypes stellen könnte.
Ja, ich würde eher sagen, der Inhalt wird über die Personen transportiert.
Ist es die Kommunikation, die Art der Sprache zum Beispiel?
Genau, das ist, glaube ich, so ein Gesamtpaket. Also sie selbst als Gesamtpaket, insgesamt, wie sie auch auf Instagram zum Beispiel sich selbst darstellt. Sie hat natürlich auch, so wie bei einem klassischen Influencer, ganz viele Fotos von sich selbst, weil darin unterscheidet sie sich tatsächlich gar nicht so stark von einem klassischen Influencer, aber sie streut dabei eben ihre Botschaften immer wieder mit ein und versucht eben so ein bisschen diesen Gegenentwurf auch darzustellen, den wir vor allem auf einer Social-Media-Plattform wie Instagram, das ist gar nicht auf diese Art und Weise haben. Das heißt, ich würde schon sagen, es ist das Gesamtpaket, was sehr funktioniert, was die Leute schnell verstehen und auch die Geschichte hinter Greta Thunberg verstehen und deswegen, weil sie auch so einfach zu konsumieren ist auf eine Art, funktioniert sie auch so gut.
Wobei ich mich schon frage, gerade ist es jetzt wirklich ein Social-Media-Phänomen oder eher ein Medienphänomen? Weil was ich über Greta Thunberg weiß, ist über die klassische Medienberichterstattung. Das können wir uns mal alle hier fragen, wie viel bei eigentlich. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie waren auf Instagram, aber vorher vermutlich auch nicht. Vielleicht ist es natürlich auch nochmal so ein Aspekt, dass Greta Thunberg die Bedürfnisse von Journalisten sehr gut erfüllt. Weil man im Journalismus das Gefühl hat, das Thema Klimawandel ist ein ganz wichtiges. Entsprechend ist die Medienresonanz auf Greta Thunberg schon auch ganz, ganz extrem.
Herr Ulrich. Also ich finde schon sehr stark auch ein Social-Media-Phänomen. Und jetzt nicht nur wegen des Instagram-Accounts, wo ich zustimme, dass sie da auch oft Bilder von sich postet wie andere, aber dann doch nochmal differenzieren würde und sagen würde, dass viele der Bilder sich doch stark unterscheiden, sondern von den üblichen Selfies, die wir sonst so sehen. Also Greta Thunberg mit Duckface können wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen. Also diese sehr oft exaltierten, mimisch übertriebenen Gesichtsausdrücke findet man bei ihr nicht. Das gehört vielleicht auch nochmal dazu, zu diesem Anti-Influencer, eigentlich meistens eher ausdrucksloses, emotionsarmes Gesicht zu zeigen und damit eben auch wieder so ein Gegenbild zu sein, zu so einer sehr lauten Mimik, die sonst von den sozialen Medien vorherrscht. Aber sie ist auch deshalb, glaube ich, nochmal ein Social-Media-Phänomen, weil es gibt ja jetzt nicht nur die ganzen Fans und Anhänger, die weit auch, glaube ich, über die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen hinausgehen, sondern es gibt ja auch eine unglaublich starke Crowd an Leuten, die sie hassen und die sie niedermachen und für die sorgen, das Inbild ist eines geleugneten von denen, die den Klimawandel leugnen. Und es gibt sorgen, so viel hochaggressive Greta-Memes von Rechten vor allem, dass man sagen kann, es ist auch hier ein krasses Social-Media-Phänomen und auch das gehört zu dem Hype dazu, dass also hier jemand auch offenbar sehr stark polarisiert und für ganz unterschiedliche Milieus dann aber zu so einer positiven oder eben negativen Identifikationsfigur wird. Das kann man, glaube ich, bei Greta Thunberg sehr schön sehen.
Zum einen also Hassfigur für neue Rechte, die den Klimawandel insgesamt leugnen, aber zum anderen Identifikationsfigur. Und da fand ich ganz interessant, Frau Gesehen, was Sie gesagt haben, dass sie eigentlich strukturell wie eine Influencerin auftritt auf Instagram, aber eben mit ganz anderen Inhalten. Und vielleicht kann man das dann doch nochmal mit einer Grundregel der Marketingtheorie befragen, nämlich dass Produkte immer Botschaften haben. Sie bieten Fiktionen der eigenen Biografie, so eine Art Möglichkeitssinn, der manchmal sogar im Claim enthalten ist, just do it. Wer sich einen Schuh dieser Marke kauft, der möchte wahrscheinlich selbstbestimmt sein, irgendwie energetisch oder kraftvoll. Und jetzt ist die Frage, ob das bei einem Thema wie Greta Thunberg nicht vielleicht nach demselben Muster funktioniert, sie also auch ein Identifikationsangebot gerade für ihre Zielgruppe anbietet und die dann sagen können, so möchte ich auch leben, so will ich auch denken.
Ich habe mir eben gerade auch schon überlegt, wie würde für mich jetzt ihre Zielgruppe aussehen? Und ich glaube, das ist gar nicht so unbedingt die Zielgruppe, die wir uns beim ersten Gedanken vorstellen. Ich glaube, darunter sind auch ganz viele, von denen wir das gar nicht erwarten würden, die vielleicht in Drogeriemarkt jetzt nicht die Bioprodukte holen oder zu Rewe, Rossmann oder sonst wo hingehen und sich jetzt vielleicht nicht so gut ernähren unbedingt. Da sind, glaube ich, ganz viele junge Menschen darunter, die sich vielleicht wünschen, auch nicht so viel mit dem Flugzeug umherzureisen und so weiter und so fort. Auch diese Leute gehören zu ihrer Zielgruppe und auch die verstehen, wofür Greta Thunberg steht.
Aber warum unterstützen Sie sie dann so sehr? Weil da eine Art von Kompensation stattfindet. Was sie im eigenen Leben nicht hinkriegen, wird verehrt bei einer Figur wie Greta Thunberg, die das dann exemplarisch vorführt, wie es eben doch geht. Zu einer nächsten Klimakonferenz nach Chile möchte sie nicht mit dem Flugzeug reisen. Das ist von Schweden, von Stockholm aus sehr aufwendig.
Weil sie sozusagen so anders ist, ist sie ein Vorbild, wo aber diejenigen, die dem folgen, nicht das Gefühl haben, sie müssen es eins zu eins erreichen. Sie darf sozusagen immer einen Schritt weiter sein. Das wird ja auch manchmal so wie so eine neue Heilige beschrieben, sondern dem kann man nacheifern, muss, steht aber nicht unter dem Druck, jetzt genau dasselbe zu tun. Also man muss jetzt nicht auch total auf Fliegen verzichten und völlig vegan leben. Das überlässt man ihr, delegiert man sozusagen an sie. Und allein, dass man das gut findet und ein bisschen sich in die Richtung bewegt, hat man das Gefühl, hat man seinen Teil ja auch schon geleistet. Insofern ist es auch eine Entlastungsfigur, die da drin steckt, in dieser radikalen Inszenierung von Andersheit, von Anti-Influencer.
Aber von denen, die am Freitag auch die Schule schwänzen oder die Schule bestreiken und lieber für die Klimapolitik unterwegs sind, für die gilt es doch nicht. Für die ist sie doch tatsächlich eine Figur, die es nachzuahmen gilt, oder?
Sicher nachzuahmen, aber ich glaube auch nicht unbedingt eins zu eins. Da wird dann eher drüber diskutiert, dass man immer noch fliegt, aber dafür halt bei Atmosphäre eine Kompensationsleistung zahlt für den CO2-Ausstoß, den man mitproduziert hat.
Oder nicht mehr Google nutzt, sondern die neue Plattform Ecosia.
Ja, wo auch dann eine Kompensation vorgenommen wird.
Da werden Bäume gepflanzt für den Strom, den man über die Server verbraucht. Und es wird einem sogar angezeigt, wie viele Bäume gerade gepflanzt wurden für die eigene Suche. Was mich beschäftigt bei diesen ganzen Hypes auch um Personen, wenn man es jetzt ein bisschen soziologischer ausdrückt, Herr Schweiger, könnte man dann sagen, dass Hypes vielleicht wie Trends auch insgesamt so etwas sind wie die neuen Agenten der Konformität. Also wie man eine Art von konventionellem Verhalten oder neuem konventionellen Verhalten vielleicht auch hinkriegt. Nicht nur beim Konsum, sondern eben auch bei so einer Haltung oder mit Werten, wie sie zum Beispiel Greta Thunberg vertritt.
Das Spezifische daran ist eben die gigantische Reichweite, die diese Person hat und die solche Hypes haben. Dass also ganz viele Menschen plötzlich sich darauf beziehen und sich damit vergleichen. Unser menschliches Verhalten, egal auf welcher Seite, ist sehr stark davon geprägt, dass ich das Gefühl habe, ich vertrete eine Meinung, die die anderen auch vertreten. Ich tue was die anderen auch tun. Das ist der Aspekt der Konformität. Also wir haben auch so die Idee der öffentlichen Meinung. Und wenn in der öffentlichen Meinung eine bestimmte Position dominiert, dann ist es leichter, in der Öffentlichkeit für mich als Bürger so eine Position zu äußern. Wie nehme ich diese öffentliche Meinung wahr? Ich nehme sie wahr über verschiedene Kanäle. Kanäle können sein die klassischen Massenmedien, die Nachrichten, in denen zum Beispiel über Befragungen, wie ist die Stimmung im Land berichtet wird. Es sind aber natürlich auch die sozialen Netze.
Wie ist das mit dem Vorbild oder der Vorbildfunktion, Frau Gesen, bei YouTube? Da könnte man ja sagen, der Kanal insgesamt hat sowas wie eine Vorbildfunktion. Ich höre immer wieder von Eltern oder von 12-Jährigen, die sagen, ich möchte YouTuber werden. Und das heißt ja, ich möchte werden wie. Ich möchte werden wie Unge oder ich möchte werden wie PewDiePie oder Cold Mirror oder andere berühmte YouTuber, die man auch noch nennen könnte.
Man kann auch definitiv sagen, dass eigentlich YouTuber gerade in so dem Altersbereich 14 bis 18, 19, 20, dass das eigentlich die neuen Popstars sind. Das sind eben nicht mehr die Boybands aus den 90ern, sondern das sind jetzt die YouTuber, die als Poster in den Zimmern hängen.
Und möchten die dann auch so werden wie der einzelne YouTuber, wie Unge zum Beispiel, der also andere Medien reflektiert, sich lustig drüber macht, sie kommentiert?
Die gibt es sicherlich auch. Mein Eindruck ist aber, dass tatsächlich, also viele, gerade die besonders Jungen, die starten, vor allem auch berühmt werden wollen. Das ist auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum viele dann damit überhaupt starten, weil sie sehen, die Leute kriegen Sachen zugeschickt, die werden überall erkannt, die haben viele Likes, haben viele Kommentare, viel Aufmerksamkeit und danach streben auch sehr, sehr viele andere junge Menschen und wollen das nachmachen.
Und es ist ein Kapitalismusphänomen. Man hat die Vorstellung, mit YouTube kann man schnell reich werden.
Sicherlich, definitiv.
Also erstmal fällt mir auf dieses Phänomen, dass massenhaft junge Menschen irgendwelchen Stars hinter ihr eifern, ist ja auch nichts Neues. Das haben wir bei Fußballern, das haben wir eben bei Musikern. Früher waren es halt die Rockmusiker, die Bands, dann sind es stärker die Sportler geworden. Jetzt sind es, und das ist ja eigentlich eine faszinierende Entwicklung, sind es eigentlich junge Menschen, die was mit Medien machen. Früher haben natürlich die Stars die Medien auch für ihre Zwecke genutzt, um bekannt zu werden, prominent zu werden. Und heute macht man es gleich unmittelbar in den Medien.
Also es gibt jedenfalls die Vorstellung, bei 12-, 14-, 16-Jährigen, wie auch immer, Jugendlichen, dass man selber Teil eines Hypes werden kann, den man selbst generiert hat, also selber ein Hype werden kann. Und die Grundfrage bei dem Thema ist ja, wie kann man das herstellen? Wie kann man die Kommunikation kontrollieren? Was würden Sie da sagen?
Wichtig ist ja in dem Zusammenhang, wenn es um soziale Medien geht, dann reden wir über Netzwerke und das sich vernetzen ist das Entscheidende. Es reicht jetzt nicht, ein tolles Video zu drehen und hochzuladen. Man muss auch dann selber so und so viele Channels folgen oder andere Sachen kommentieren in der Hoffnung, dass andere einen wieder zurückkommentieren und auch folgen. Und auf die Art entsteht dann vielleicht in Verbindung mit einem guten Inhalt, den man bietet, ein Hype. Aber so, ich glaube, der Inhalt alleine reicht nicht. Also man könnte ja auch sagen, es braucht sehr viel Postproduktion, sagen noch, um die Dinge, die man jetzt da hochlädt im Netz, dann auch wirklich an ein breites Publikum zu bringen.
Also jetzt greife ich mal die beiden Stichworte auf. Reichweite haben Sie gesagt, klar, darum geht es. Sie sagen Postproduktion, also wenn das Produkt mal hergestellt ist, das kann ein Kunstwerk sein, wie das von Banksy, worüber wir zu Beginn gesprochen haben. Es kann eine Botschaft sein, wie die von Greta Thunberg, das kann aber auch ein Beauty-Produkt sein oder ein YouTube-Video. Und jetzt frage ich Sie mal, Frau Gesen, vielleicht können Sie, da Sie mit Funk ja auf diesen Plattformen unterwegs sind, uns ein paar Betriebsgeheimnisse verraten, wie man die Wäsche weißer kriegt oder die Reichweite größer oder Marktanteile gewinnt. Was kann man da machen? Also Insta muss man wahrscheinlich Teil einer Story werden oder dergleichen.
Das sind ganz unterschiedliche Rezepte tatsächlich, total abhängig davon, einmal auf welcher Plattform man sich bewegt und dann aber auch natürlich von der Zielgruppe, die man erreichen möchte. Also auf Instagram ist zum Beispiel das Netzwerk eigentlich alles. Also das heißt, man muss dafür sorgen, dass man möglichst viele andere Instagram-Kanäle hat, von denen man geteilt wird, von denen man getaggt wird. Also wenn man ein Greta Thunberg ist, dann hat man das wahrscheinlich leichter, weil man eben dadurch, dass man auch in den klassischen Medien stattfindet, schon auch viel Aufmerksamkeit hat und dann auch wahrscheinlich die klassischen Influencer, auch sie in ihrer Story und so weiter erwähnen und dadurch bekommt sie dann noch mehr Aufmerksamkeit und noch mehr Follower und so weiter. Und auf YouTube gibt es dann auch nochmal eigene Regeln und Rezepte. Da gibt es leider nichts, wo ich jetzt sagen kann, so und so.
Nee, nehmen Sie ruhig ein Beispiel. Also auch vielleicht aus Ihrem eigenen Gebiet, womit Sie arbeiten. Inhalt, den Sie selber bereitstellen, den Sie selber verbreiten und jetzt ist das Ding produziert und Sie wollen, dass das Reichweite gewinnt.
Da würde ich erstmal versuchen zu schauen, also welche Art von Inhalt habe ich hier? Ist das ein Satire-YouTube-Kanal? Ist es eher ein Personality-driven YouTube-Kanal? Wie jung ist zum Beispiel auch die Zielgruppe? Bei Funk zum Beispiel haben wir eine junge Creatorin, die heißt Lidi Roh, die ist mit 15 zu uns gekommen und die hat eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Und wenn man da mal zum Beispiel auch auf die Kommentare schaut, da denkt man erstmal, huiuiui, das sind sehr viele Emojis. Okay. Aber da zum Beispiel ist es so total normal, auch dass man besonders viel zum Beispiel zum Kommentieren aufruft, zum Abonnieren, weil gerade bei dieser ganz jungen Altersgruppe ist das total gelernt. Da ist es eben kein Anbietern. Sobald man aber bei den Anfang 20-Jährigen zum Beispiel schaut, ist es so, da muss man das schon wieder ein bisschen zurückfahren und darf nicht die ganze Zeit sagen, hier, bitte in die Kommentare schreiben und so weiter und so fort. Das heißt, auch solche Dinge muss man unbedingt beachten, weil man, also sobald es sich nicht authentisch anfühlt, kann man es eigentlich lassen.
Ah, das Zauberwort, authentisch. Influencer sollen auch authentisch sein, deswegen sind es ja Influencer und es ist kein Werbeclip, den man gedreht hat mit Schauspielern zum Beispiel.
Exakt. Und deswegen verdienen sehr viele Influencer ja ihr Geld dadurch, dass sie mit Firmen zusammenarbeiten, Produkte empfehlen und so weiter, weil ihr Publikum ihnen vertraut und ihrer Meinung vertraut. Und solange diese Influencer auf eine authentische Art und Weise dann vermitteln, ah, dieses oder jenes Produkt ist gut, können die sehr, sehr viel Geld auch damit machen.
Da gibt es Tricks. Man kann ein paar Sachen planen, ein paar kann man kontrollieren, man kann richtig kommunizieren. Aber wenn etwas viral gehen soll, ist doch das merkwürdige Phänomen, dass man diese Kontrolle komplett abgeben muss. Das kann man ja eben gerade nicht kontrollieren, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, zum Beispiel bei Banksy.
Ja, das steckt vielleicht im Begriff des Viralen ja schon, dass es außer Kontrolle gerät und ja auch für etwas Bedrohliches bekommen kann. Oder auch die Reaktion auf einen Hype ist dann der Shitstorm. Also auch das etwas, was man da nicht mehr steuern kann und was übereinkommt, ja.
Ist der Shitstorm auch ein Hype?
In gewisser Weise von der Logik des Ablaufs sicher schon, dass es sehr schnell ansteigt und hoffentlich auch ähnlich schnell wieder abebbt, also die Form einer Hyperbel, also quasi eines Hypes insofern besitzt. Ja, also ich würde schon sagen, von der Logik her ist es was sehr Ähnliches.
Kann einer, der einen Hype herstellen möchte, vielleicht sogar von dem Verlauf eines Shitstorms und von den Inhalten eines Shitstorms lernen, wie er einen Hype herstellen kann?
Das ist eine interessante Frage, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also sag mal so, ein Unterschied wäre dann vielleicht so, Shitstorm hat ja oft wiederum auch etwas, wenn man es in klassischen Kategorien formuliert, was man sonst Mobbing vielleicht nennt. Also wo jemand sich exponiert hat, sich als Angriffsfläche anbietet und dann auch viele, die sonst vielleicht still sind, plötzlich sich bemüßigt fühlen oder ermutigt fühlen, auch noch was dazu zu tun. Und das Analoge bei einem Hype wäre jetzt, wenn wir an sowas wie ein Internet-Meme denken, dass jemand das startet und andere, die vielleicht sonst auch eher still sind, das Gefühl haben, jetzt können sie da auch mal einsteigen und das auch mal reposten und reblocken und auch noch einen Kommentar dazu machen. Also es scheint in beiden Fällen auch darum zu gehen, dass vielleicht so gewisse Hemmschwellen sinken, dass eine gewisse Enthemmung stattfindet, wodurch auch immer die davor bestanden haben mag. Aber viele Leute sind erstmal ja vielleicht immer so ein bisschen zögerlich und gehemmt und beteiligen sich nicht. Erst wenn dann der Hype schon voll im Gang ist oder der Shitstorm voll im Gang ist, dann steigen sie ein. Also darum geht es, glaube ich, sehr stark. Wie gelingt es einem, Hemmschwellen zu senken, damit möglichst viele sich jetzt hier auch aktiv einbringen.
Ich habe das natürlich auch deshalb gefragt, weil etliche Hypes, gerade in den sozialen Medien, ja auch Hypes sind, die von Hasskampagnen ausgelöst wurden oder auch von rechten Inhalten, was leider oft deckungsgleich ist. Da gab es letztens eine ganz interessante Studie von einer Firma namens Alto, einer Social-Media-Analyse-Firma, die festgestellt hat, eine Minderheit rechter Nutzer dominiert die politische Diskussion in den sozialen Netzwerken. Das kann man auch in Zahlen ausdrücken. Die haben also viele Millionen Posts, Tweets etc. untersucht und haben festgestellt, dass 10% der Nutzer bei diesen politischen Inhalten tatsächlich rechte Unterstützer waren, aber sie haben die Hälfte der Kommunikation, der politischen Diskussionen damit dominiert. Die Hälfte lässt sich thematisch mit rechten Inhalten verbinden und oft auch mit der AfD. Jetzt ist ja eine Sache ganz interessant daran, Herr Schweiger, dass gerade Rechtspopulisten oder neue Rechte im Netz koordiniert auftreten. Also das ist jetzt nicht mehr nur das reine Virale, man setzt was frei und hofft, das wird schon gehen, man vernetzt sich, kommuniziert richtig etc., sondern sie treten koordiniert auf. Wie hat man sich das vorzustellen, so ein koordiniertes Auftreten rechter im Netz?
Erstmal haben Sie ja Populisten unter den Netzwerkbedingungen, wo wir es ja schon hatten, dass eigentlich Boulevardbedingungen herrschen, sowieso leicht. Es geht nicht unbedingt um argumentative Richtigkeit. Es geht nicht um Wahrheit der Aussage, sondern es geht darum, möglichst stark zu emotionalisieren. Das funktioniert im Netz alles ganz wunderbar. Dass sich dann natürlich die entsprechenden Akteure dort noch verknüpfen können, das hatten wir ja auch gerade vorher schon besprochen. Und genau das passiert da. Und dann haben wir es natürlich noch mit einer Klientel, also einer Anhängerschaft zu tun, die offenkundig relativ viel Zeit hat oder sehr stark involviert ist, sehr stark emotionalisiert ist, also von sehr starken Hassgefühlen vermutlich in vielen Fällen geprägt ist und entsprechend aktiv. Jetzt haben wir aber in den sozialen Netzen das Phänomen, dass es ja, wir kennen ja den Begriff mittlerweile alle, diese Filterblasen gibt. Also ich in einem Umfeld bin, wo Menschen, die ähnliche Meinung haben wie ich, sich miteinander austauschen und auch die Medien, die man da nutzt und die Influencer und wen auch immer, die man da nutzt, entsprechend der eigenen Meinung tendenziell. Also komme ich zu so einer Wahrnehmung, dass meine Meinung sehr stark vertreten ist und das scheint mir bei der rechten Seite, bei den Populisten jetzt genau das Thema zu sein. Diese Menschen sind etwas stärker in Filterblasen als vielleicht andere, wobei wir das nicht so genau wissen. Die Ergebnisse sind höchst unterschiedlich in empirischen Studien. Aber diese Angst früher, die man hatte, eine Meinung zu äußern, die nicht konform ist mit der Mehrheit in der Bevölkerung, also sich hinzustellen und zu sagen, Hitler war doch ganz okay. Das hätte man ja früher so gut wie nirgends gemacht. Heute hat man in den sozialen Medien diese Resonanzböden, wo man das halt schon tut und wo man das Gefühl hat, man kommt da gut an damit. Insofern wird diese Seite da immer lauter, was eben auch zu tun hat mit so einer verzerrten Wahrnehmung der Stimmung innerhalb des Landes. Also es ist nicht nur, dass da bewusst organisiert wird, das ist auch ein Aspekt und das wird vermutlich sehr geschickt gemacht von den Akteuren. Wir wissen aber nicht so genau, wie sie es anstellen, weil das ja ziemlich intransparent abläuft. Es ist aber auch so eine Wahrnehmung in Teilen dieses Milieus, dass sie eigentlich für einen Großteil der Bevölkerung sprechen, die halt einfach noch nicht zugeben wollen, dass sie gegen Ausländer sind und dass der Klimawandel Unsinn sind, um bei dem Thema Klimawandel zu bleiben.
Was Sie sagen, Herr Schwager, finde ich da sehr zutreffend. Da sieht man vielleicht auch durchaus eine grundsätzliche vielleicht Gefahr von sozialen Medien, dass es oft eine sehr abstrakte Kommunikation über Dritte ist. Und da, glaube ich, muss man noch viel lernen auch. Wir sind natürlich ja auch noch sehr am Anfang, die erste Generation, die mit diesen Medien jetzt Erfahrungen macht. Und da geht eben noch sehr vieles auch schief, wie man sieht.
Ja. Also was da tatsächlich auch noch mit reinspielt, ist, dass die Algorithmen auch zum Beispiel auch auf Facebook so zusammengesetzt sind, dass sie bestimmte Formen von Inhalten begünstigen und eher in die Reichweite bringen. Und das sind zum Teil zum Beispiel einfach Videos, die gefaked sind. Und das sind dann teilweise Viral-Videos. Und auch wenn man sich mal anschaut, was so die top meistgeteilten Artikel sind. Also ich glaube, unter den meistgeteilten 10 waren es irgendwie 8, die eigentlich aus Fake News zusammengesammelt wurden. Also das sind Formen von Hypes, das sind keine Shitstorms, aber kann man auf jeden Fall als negativen Aspekt von Social Media beurteilen.
Und wenn man clever ist und seine eigenen Inhalte verbreiten möchte, dann weiß man, wie diese Algorithmen gebaut sind, kann sie bedienen und speist sie mit Sensationellem ein, ob es wahr ist oder nicht.
Exakt, genau.
Die also Grundregel ist sich ja nicht an der Realität orientieren, an den Fakten, das sieht man ja an Donald Trump. Je absurder, je emotionalisierender, desto besser.
Was ja gerade bei den, sagen wir mal, Hypes der neuen Rechten sehr auffällig ist, ist, dass es auch sehr viele eigene Plattformen oder eigene Seiten gibt. Also es gibt auch zum Beispiel die Seite Journalistenwatch, inzwischen glaube ich abgekürzt zu YouWatch. Das klingt nach Gegenöffentlichkeit, das klingt, als gäbe es da etwas zu kontrollieren, ist eine Seite der neuen Rechten, eng verknüpft mit der AfD. Nicht durch Zufall findet man auf dieser Seite Inhalte, die man quasi wortgleich auf der AfD-Seite findet. Und jetzt erstaunlich für mich, man findet diese Inhalte wiederum fast wortgleich auf Seiten von individuellen Nutzern, die auch mit Namen auftreten und das wiedergeben und weiterverbreiten. Frau Gesen, das sind doch quasi die Influencer der Rechten.
Genau, also da würde ich auch sagen, die gibt es sicherlich und die sind auch auf eine Art organisiert, sicherlich dann in Bereichen, auf die wir jetzt eher keinen Blick haben. Also es gibt zum Beispiel Discord, heißt das, das ist Ihnen vielleicht ein Begriff, Discord-Foren, wo sich ganz viele organisieren, wo sie zum Beispiel dann YouTube-Links raussuchen zum Teil und dann einfach posten und mehrere Leute gleichzeitig, auch teilweise mit mehreren Accounts, die sie dann bedienen, einfach kommentieren und einfach den Eindruck erwecken, dass es eine riesengroße Hassblase ist, die da irgendwie aufplatzt.
Aber gerade bei solchen Dingen, wie Sie genannt haben, Frau Gesen, fällt ja auch auf, dass immer wieder dieselben Keywords verwendet werden. Es gibt ein Wording. Und das wirkt sich ja wiederum auch positiv auf die Algorithmen beziehungsweise auf die Treffer bei den Suchmaschinen aus. Also auch da kann man ja ein strategisches Verhalten an den Tag legen, oder?
Genau, also YouTube funktioniert ja nach genau solchen Schlagworten. Und wenn man sich in einer ganz bestimmten Bubble bewegt, werden einem auch nie andere Formen von Inhalten angezeigt, sondern man ist die ganze Zeit in so einem Teufelskreis von immer ähnlichen, auch politischen Meinungen, die einem da angezeigt werden, weil dieser Algorithmus einfach so funktioniert. Der schaut, welche Schlagworte sind da mit in dem Video, was steht im YouTube-Titel drin. Und genau so diese ähnlichen Inhalte werden dann auch einem angezeigt.
Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, das in den letzten Wochen aktuell war, die Tagesschau-Wetterkarte. Man hätte nicht gedacht, dass sich mal eine politische Kampagne gegen die Tagesschau-Wetterkarte richtet. Ist aber geschehen, und zwar von rechten Nutzern oder auch rechten Seiten. Grund ist, die Tagesschau-Wetterkarte ist zu rot. Es ist immer zu heiß. Das verstärkt, sagen die Kritiker der Tagesschau-Wetterkarte, den Eindruck, dass der Klimawandel voranschreitet, und den gibt es nach rechter Lesart nicht. Haben solche Hypes auch die Funktion, die Temperatur der Diskussion oder vielleicht die Fieberkurven zu messen? Also in diesem Fall der Tagesschau-Wetterkarte sieht man ja die Konfrontation, von der gerade sehr viele Politikwissenschaftler wie zum Beispiel Klaus Leggewi sprechen. Also die neue Konfrontation Umwelt gegen Rechts. Also Umwelt wäre dann die Tagesschau-Wetterkarte, zu rot, Klimawandel deutlich sichtbar, jeden Abend 20.14 Uhr und die Gegenmeinung ist rechts, findet nicht statt, und dann gibt es Hype gegen Hype. Hat dann der Hype die Funktion des Thermometers?
Ich würde sagen, der Hype hat die Funktion, tatsächlich zumindest eine Diskussion, eine Auseinandersetzung, vielleicht auch einen Streit, eine Konfrontation überhaupt erstmal zu eröffnen und zu ermöglichen oder dafür ein Ort zu sein. Also vorher war mal die Rede, ob Hypes eher als eine Vorbild- oder eine Identifikationsfunktion haben. Da würde ich eher eben sagen, nee, es geht viel stärker bei den meisten Hypes wenigstens darum, hier so eine Diskussionsplattform zu eröffnen und zu bieten. Und die kann natürlich sehr hässlich und sehr aggressiv werden, und die kann auch vielleicht halbwegs zivilisiert ablaufen, aber sagen, Hypes sind Diskursmedien, vielleicht mal so ganz allgemein nochmal gesagt.
Das haben Sie tatsächlich gemein mit Skandalen. Also wir beschäftigen uns als Fach ja schon seit vielen Jahren mit Skandalen. Und Skandale wie Hypes können tatsächlich so ein Triebsatz sein, um richtig viel Interesse für so ein Sachverhalt zu haben. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob jeder Hype diesem positiven gesellschaftlichen Bild eines Diskurses über Themen, die unsere Gesellschaft umtreiben, wirklich erfüllt.
Sie haben sich vorhin schon gewundert, Herr Ulrich, über die Metapher Virus, die so eine wichtige Rolle spielt im Netz. Alles soll viral gehen. Virus ist natürlich ansteckend. Ansteckend kann auch das Lachen sein. Dann müsste man aber sagen, es geht ridikül und nicht viral. Also der Virus ist doch eigentlich was Negatives. Es ist eine Krankheit. Schiller hatte den Malaria-Virus sich hier in Mannheim eingefangen. Warum ist das im Netz plötzlich positiv besetzt, der Virus, viral?
Weil Sie gerade Schiller erwähnen, sind wir nochmal in der Hochkultur, in der Geschichte. Da könnte man schon andere Phänomene noch nennen, wo das Virale positiv gesehen wurde, also lange vor soziale Medien gab. Also es gibt etwa die Kunsttheorie von Leo Tolstoi, dem russischen Schriftsteller, der im späten 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben hat, das sich vor allem richtete kritisch gegen die Kunst seiner Zeit und das die Theorie vertritt, die Qualität eines Kunstwerks ist daran zu messen, wie ansteckend es ist. Also kommt genau dieser Begriff vor, darauf baut die ganze Theorie auf, und mit ansteckend meint er, dass wenn jemand zum Beispiel vor einem Gemälde steht oder ein Stück Literatur liest, sofort das Gefühl hat, ah, das will ich jetzt auch machen oder sowas Ähnliches, auch in sich so eine kreative Potenz spürt und tatsächlich idealerweise danach anfängt, auch ein Bild zu malen oder ein Gedicht zu schreiben. Und wenn das gelingt, dann ist das für Tolstoi ein erfolgreiches Kunstwerk. Übertragen auf heute wäre es eine schöne Kunsttheorie für Meme oder für viele dieser Internetphänomene, woran natürlich ein Tolstoi nicht gedacht hat, aber es war eine Theorie, die auch versucht hat, von so einem Verehrungsverhältnis von Kunst wegzukommen. Also ein Kunstwerk ist nicht dazu da, bewundert und auf Knien betrachtet zu werden, sondern man soll sich eben anstecken lassen und selber was machen, in der Hoffnung, dass das, was man selber macht, andere wieder ansteckt und dass so insgesamt die ganze Gesellschaft angesteckt wird. Und am Ende von diesem Text von Tolstoi steht der visionäre Satz, am Schluss wird jeder ein Künstler sein, wenn alle angesteckt sind. Also das, was Beuys 60 Jahre später sagen sollte, steht bei Tolstoi schon sehr schön vorweggenommen.
Und heute vielleicht jeder ein YouTuber. Man hat fast das Gefühl, die Kunsttheorie von Tolstoi realisiert sich bei YouTube. Gibt es denn auch, weil der Virus ja so eine negative Metapher ist, Frau Gesehn, Phänomene, die viral gehen und wo Sie sagen würden, hat eine ganz böse Wirkung, also verbreitet sich fast wie eine Krankheit, ist ganz verheerend, was dann passiert nach dem, was viral gegangen ist?
Tatsächlich würde ich das auch eher so in diesem Bereich Fake News und so weiter, glaube ich, ansiedeln. Also um ein Beispiel zu nennen, was jetzt so nicht auf YouTube oder Instagram stattfindet, auf WhatsApp zum Beispiel, das hat man gar nicht so sehr im Blick. Da verbreiten sich relativ schnell auch sehr, sehr viele sehr problematische Nachrichten, die eben nicht stimmen, Videos, die gefaked wurden und so weiter und so fort. Das ist auch nur eine Form von Viralität, die ja keiner von uns im Blick hat so richtig. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass WhatsApp zum Beispiel bestimmte Funktionen jetzt abgestellt hat, dass man eben nicht mehr sehr, sehr vielen Menschen gleichzeitig eine Nachricht weiterleiten kann, weil zum Beispiel in Indien war das vor allem letztes Jahr der Fall, dass es wirklich Lynchmorde gab, weil in irgendwelchen Dörfern Videos verbreitet wurden von jungen Männern, die angeblich irgendwas Böses gemacht haben, die da wirklich ermordet wurden aufgrund von solchen Videos, die einfach über WhatsApp-Verbreitung gefunden haben. Also bei diesen Fällen kann man auf jeden Fall davon sprechen, dass da die Viralität definitiv ins Negative gegangen ist. Ja.
Also viral ist doch nicht immer gut. Dann ist das zum Ende dieses SWR2-Forum über die Frage, wie geht eigentlich Hype, der negative Hype gewesen. Bedanke mich, dass Sie diskutiert haben hier von den 20. Internationalen Schillertagen im Nationaltheater in Mannheim. Duygu Gesen, Social Media Managerin und Content-Strategin bei Funk, dem jungen digitalen Angebot von ARD und ZDF. Wolfgang Schweiger, Professor für digitale Kommunikation an der Universität Stuttgart-Hohenheim. Und Wolfgang Ulrich, Kunst- und Kulturwissenschaftler, zuletzt Professor an der HFG in Karlsruhe. Mein Name ist Dietrich Brandt. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.